Hallo, lieber Zuschauer, ich möchte heute ein Gleichnis mit dir betrachten, was mich in meinem Glaubensleben immer wieder sehr bewegt hat. Und zwar geht es um das Gleichnis des verlorenen Sohnes. Ich denke, die meisten von euch werden es sicher kennen. Und ich habe es auch schon viele Male gelesen, aber dadurch, dass ich eben ein sehr ähnliches Leben geführt habe wie der verlorene Sohn eben auch, konnte ich mich immer sehr gut mit ihm identifizieren. Und mich hat immer wieder die Geschichte aufs Neue fasziniert und auch bewegt. Ich möchte mich heute aber bei der Betrachtung nicht nur um den verlorenen Sohn selbst kümmern und ihn betrachten, sondern möchte auch mir die anderen Personen anschauen. In der Geschichte kommt ja nicht nur der verlorene Sohn drin vor, wir lesen ja auch von dem Vater, dem älteren Bruder und auch die Diener. Und wir wollen gemeinsam schauen, was uns alle diese Personen sagen können aus diesem Gleichnis. Bevor wir uns allerdings diese Geschichte anschauen, müssen wir erst einmal wissen, in welchem Kontext Jesus diese Geschichte gebraucht hat. Ich denke, das ist sehr wichtig, damit wir keine falschen Vorstellungen bekommen. Und deswegen schauen wir uns erst einmal an, in welchem Kontext diese Geschichte gebraucht wird und was Jesus damit sagen möchte und wen Jesus damit eben anspricht. Und wir finden diesen Kontext eben in Lukas 15 in den Versen 1 und 2. Wenn ihr aufschlagen wollt, dann tut es gerne und schaut mit mir gemeinsam, was hier steht. Also Lukas 15, die Verse 1 und 2. Dort steht: Es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen und ihm zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Ja, wir lesen hier also von zwei unterschiedlichen Gruppen. Wir lesen einmal von den Sündern und den Zöllnern und auf der anderen Seite haben wir eben die Pharisäer und Schriftgelehrten. Es sind also sehr unterschiedliche Gruppen. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir uns das im Kopf behalten, wenn wir uns die Geschichte nun näher anschauen. Also geht mit mir nun in Lukas 15, dort die Verse 11 bis 32 und lasst uns das gemeinsam lesen. Lukas 15, die Verse 11 bis 32. Und er sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater: Gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land, und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, und die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Er kam aber zu sich und sprach: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot in Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger? Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch ferne war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an, und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber sein älterer Sohn war auf dem Feld, und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was da sei. Der sprach zu ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete zu ihm. Er aber antwortete und sprach zum Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten, und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du sollst aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden, und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Wir haben hier drei Hauptfiguren, ganz unterschiedliche Charaktere. Wir haben einmal den verlorenen Sohn, den älteren Bruder und den Vater. Und nun würde ich mit euch gerne diese einzelnen Personen jeweils betrachten und schauen, was wir von ihnen lernen können, was wir auch auf uns übertragen können oder auch auf unsere Zeit. Ich denke, die zwei Brüder stellen zwei verschiedene Menschengruppen dar, zu der jeder von uns auf die eine oder andere Art dazugehört. Und fangen wir doch mit dem älteren Bruder an. Was wissen wir über den älteren Bruder? Wir wissen zum Beispiel, dass er zu Hause beim Vater bleibt und dass er treu war und dass er sich nicht beklagt hat. Er hat die Arbeit, die sein Vater ihm aufgetragen hat, getan und hat nicht gemurrt. Und im Grunde genommen klingt das doch alles sehr gut, nicht wahr? Und dennoch können wir uns fragen, wo liegt denn das Problem beim älteren Bruder? Denn in der Geschichte lesen wir, dass er unzufrieden war. Was ist also sein Problem? Der ältere Bruder scheint viel zu tun und dennoch gibt es einiges, was er eben nicht tut. Aus der Geschichte lesen wir zum Beispiel nicht heraus, dass er eine Beziehung zu seinem jüngeren Bruder hatte. Er hat auch nicht versucht, seinem jüngeren Bruder das Ganze auszureden und ihm zu sagen, dass es unklug sei, sein Erbe einzufordern. Er hat ihn auch nicht versucht aufzuhalten, als dieser dann schlussendlich die Familie verlässt. Und er hat ihn auch nicht besucht im fernen Land und als die Hungersnot ausbrach, ging er auch nicht hin zu seinem jüngeren Bruder, um ihn zu versorgen oder um ihn nach Hause zu bringen. Und als der Bruder dann schlussendlich sogar nach Hause kommt und Reue zeigt, was macht der ältere Bruder? Er wirft seinem Vater Ungerechtigkeit vor. Und wenn wir das alles so hören und lesen, müssen wir uns ernsthaft die Frage stellen, ist dieser ältere Bruder bekehrt gewesen oder war er nicht bekehrt? Und wen hat Jesus mit diesem älteren Bruder angesprochen? Wir haben ja zu Anfang gelesen, dass er zu den Zöllnern und Sündern gesprochen hat und zu den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und mit dem älteren Bruder, denke ich, hat er genau die Schriftgelehrten und die Zöllner angesprochen. Denn sie haben ja äußerlich auch sehr viel getan, aber sie waren eben nicht hingegeben. Und hier haben wir auch Ansatzpunkte, die wir auf unsere Zeit übertragen können. Wir können schauen, was können wir in uns selbst erforschen, wo gibt es bei uns Ähnlichkeiten mit dem älteren Bruder, wo müssen wir zu Jesus kommen und ihm um Verzeihung bitten. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder tun, wenn wir uns solche Gleichnisse anschauen. Ich denke, der ältere Bruder steht für all diejenigen, die sich heute abmühen und aus eigener Kraft heraus versuchen, sich zu erlösen. Der ältere Bruder steht für alle, die sich selbst abmühen, jedoch Gottes Gnadengaben nicht in Anspruch genommen haben. Er steht für diejenigen, die einmal sagen werden, Herr, haben wir nicht in deinem Namen vieles getan? Und was wird die Antwort sein? Ihr kennt sie. Die Antwort wird sein, geht weg, ich kenne euch nicht. Der ältere Bruder ist ein Beispiel dafür, was passiert, wenn wir aus eigener Kraft heraus leben. In Galater 2,20 sagt Paulus ja, ich bin mit Christus gekreuzigt. Menschen wie der ältere Bruder machen jedoch daraus, ich kreuzige mich selber. Sie ruhen nicht in dem Werk aus, welches Christus vor 2000 Jahren vollbracht hat. Der Vater sagt, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines, ist auch dein. Und direkt am Anfang lesen wir schon, dass er das Gut unter ihnen ausgeteilt hat. Und dennoch hat der Sohn keinen Anteil daran gehabt. Und warum nicht? Weil er es nicht angenommen hat. Was können wir also anders machen? Ich denke, wir sollten es immer wieder vor Augen führen, dass wir Gutes tun, weil das in Christus ein Teil unserer Natur geworden ist und nicht, weil wir uns dadurch etwas verdienen wollen. Aus der Bibel heraus wissen wir, dass Jesus unser großer Bruder ist und er zeigt uns, wie wir uns verhalten sollen. Er hat sich um die Schwachen gekümmert und so sollen auch wir, die wir stark sind, uns um die Schwachen kümmern. Wir sollen sie tragen und ihnen helfen. Wir lernen aber auch daraus, dass Erkenntnis Verantwortung nach sich zieht. Ich möchte uns alle, die wir gläubig sind, aufrufen, dass wir uns immer wieder selbst prüfen, ob wir nicht manchmal ähnlich wie der ältere Bruder handeln. Spüren wir die Verantwortung, die wir gegenüber unseren Glaubensgeschwistern haben? Haben wir ein Herz für sie? Die Bibel sagt ja, dass wir zwar viele Glieder, aber eben ein Leib sind. Und wenn ein Glied leidet, leidet der ganze Leib. Ist das Realität in unserer Gemeinde? Auch unseren Mitmenschen gegenüber haben wir eine Verantwortung. Spürst du diese Verantwortung? Wenn du einkaufen gehst oder wenn du in der Straßenbahn bist oder in dem Auto sitzt? Denkst du daran, dass vielleicht viele Menschen da draußen verloren gehen? Ich denke, wir haben hier noch viel zu lernen und Jesus gibt uns immer wieder wunderbare Beispiele, wie wir die Menschen erreichen können. Kommen wir nun zum Vater. Der Vater in der Geschichte ist ein Sinnbild für Gott. Und wie wird er uns hier präsentiert? In der Geschichte vom verlorenen Sohn bekommen wir ein wunderbares Bild von Gott, dem Vater. Ein Vater, der seine Kinder liebt, so sehr liebt, dass er ihnen alles gibt, obwohl er weiß, dass sie nicht richtig damit umgehen werden. Ein Vater, der geduldig ist, ein Vater, der vergebungsbereit ist. Er ist nicht nachtragend. Er freut sich über jeden, der zurückkommt zu ihm. Vielleicht habt ihr schon mal von Rodney Smith gehört. Sein Spitzname war Gypsy Smith. Der kommt daher, weil er in einem Zigeunercamp geboren wurde. In jungen Jahren hat er sich bekehrt und hat dann sein Leben lang als Evangelist gedient. In seinen 90er Jahren wurde er dann gefragt, wie er sich sein Leben lang die Leidenschaft für Gott bewahrt hat und mit Begeisterung predigen konnte. Smiths Antwort war darauf: Ich habe nie aufgehört zu staunen. Ich befürchte, dass die heutige Wissenschaft, die auf alles eine Antwort hat, besonders mit der Evolutionstheorie, uns vielfach das Staunen geraubt hat. Staunen wir heute noch über Gott? Halten wir manchmal inne, ob in der Natur oder über einen Vers in der Bibel und wundern uns über Gottes Größe, seine Majestät, seine Genialität, seiner unendlichen Liebe? Halten wir doch einmal inne bei diesem Gedanken. Hier ist Gott, der von Ewigkeit her wusste, dass es zum Sündenfall kommen würde und was es ihn anschließend kostet. Viele Menschen werden ihn ja ablehnen und dennoch hat er es gewagt, um dich und mich zu retten. In der Bibel lesen wir von einem Gott, der spricht und es geschieht, der das Universum in all seiner Komplexität mit einem Wort geschaffen hat, der zu den Sternen gesagt hat: Stellt euch hierher, und die Sterne sind ihm gefolgt. Und zu den Planeten hat er gesagt: Dreht euch um die Sterne herum. Und auch sie sind ihm gefolgt. Ein Gott, der das Wasser teilt auf der Erde, der all die Tiere in ihrer Vielfalt geschaffen hat. Und alles hat ganz genau seinen Platz eingenommen. Und dann kommt er zur Krone der Schöpfung. Er formt sie sogar mit seinen eigenen Händen und blast ihr seinen Odem ein. Und er sagt zu ihr: Ich habe dich lieb. Hör auf meine Gebote, dann wird es dir gut gehen. Und was kommt dann zur Antwort? Nein. Muss das nicht wie ein Schlag ins Gesicht gewesen sein? Aber was tut Gott dann? Er gibt nicht auf, sondern unterbreitet seiner Schöpfung sogleich sein Erlösungswerk. Dieser Gott, über den Jesaja sagt, dass Seraphime um ihn herum sind, die ihre Angesichter und Füße bedecken. Heilige Wesen, die nie gesündigt haben. Stellt euch das mal vor. Dieser Gott sendet seinen Sohn in Gestalt eines Babys und der muss unglaubliche Torturen auf sich nehmen, um eine gefallene Schöpfung zu retten. Manchmal machen wir uns gar nicht bewusst, was Gott eigentlich aufs Spiel gesetzt hat. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, ob Jesus hätte fallen können? Oder ist dir das schon bewusst gewesen, dass er hätte fallen können? Das müssen wir wirklich tiefer verstehen. Jesus kam hier auf die Erde und hat alles Himmlische aufgegeben. Er kam in Gestalt eines Menschen. Er durfte seine göttliche Kraft nicht in Anspruch nehmen. Er musste alles ertragen, was man ihm angetan hat. Er durfte sich nicht wehren. Er durfte auch seine Engelscharen nicht um Hilfe nehmen. Diese wären ja liebend gern gekommen. Er musste alle Versuchungen ertragen, die auch wir ertragen haben. Bei all dem hätte er versagen können. Wenn er nicht hätte fallen können, wäre sein Dienst und all die Versuchungen eine Farce gewesen. Satan hätte nie seine Energie an ihm verschwendet. Er hätte uns aber auch nie ein Vorbild sein können. Und aus all dem ist er glorreich hervorgegangen. Er hat die Sünde besiegt. In Römer 8, Vers 3 heißt es ja ganz treffend, wenn ihr aufschlagen wollt, Römer 8, Vers 3. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde, um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte. Durch Christus haben wir wieder Zugang zu Gott, weil er die Sünde für uns besiegt hat. Ist das nicht wunderbar? Dieser Gott, der die Sünde so verabscheut, setzt sich ihr aus, um uns zu retten. Man sagt ja, wenn ein Mensch auf einmal alles Leid der Welt sehen würde, er auf der Stelle tot umfallen würde. Gott muss dieses Leid Jahr ein, Jahr aus mit ansehen und dennoch ist er geduldig und langmütig. Und auch in 2. Petrus 3, Vers 9 lesen wir, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Genau dieser Gott wird uns auch in der Geschichte vom verlorenen Sohn offenbart. Und auch in der Geschichte finden wir Elemente seines Erlösungsplanes wieder. Der Vater hat ja am Anfang seinen Söhnen sein Gut geteilt. Zum älteren Sohn sagte später, alles, was meines, ist auch dein. Wenn wir das auf das Geistliche übertragen, von was ist hier also die Rede? Gott hat seinen Kindern die Erlösung geschenkt, das Opfer Jesu. Es gilt für alle Menschen. Durch Christi Tod sind alle Menschen gerettet worden. Das lesen wir zum Beispiel in Römer 5, 6 bis 8. Genau, durch Christi Tod sind alle Menschen gerettet worden. Jetzt müssen wir uns natürlich fragen, werden alle Menschen einmal gerettet? Natürlich nicht. In den zwei Brüdern sehen wir, was die Menschheit daraus macht. Der Vater gibt seinem jüngeren Sohn alles, also er schenkt ihm die Erlösung. Und was macht er daraus? Er verschleudert sie. Er bekommt später noch einmal die Kurve, aber die meisten Menschen werden diese Kurve nicht mehr bekommen. Und der ältere Bruder ist nicht besser. Was macht er daraus? Er nimmt die Erlösung nicht an. In Lukas 15, 22 finden wir noch einen Hinweis auf das Erlösungswerk. Vielleicht lesen wir das noch einmal gemeinsam. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße. Wir lesen hier also von einem Festgewand. Ich denke, wir alle wissen, wofür in der Bibel das Festgewand steht. Wir kennen es als das Gewand der Gerechtigkeit Christi. Und auch hierzu finden wir einen Vers in der Bibel, nämlich Jesaja 61, Vers 10. Dort wird über dieses Festgewand gesprochen. Jesaja 61, Vers 10. Und da heißt es nämlich, ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet, wie ein Bräutigam sich den priesterlichen Kopfschmuck anlegt und wie eine Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Und auch im Buch Bilder vom Reiche Gottes schreibt Ellen White hierzu. Trotz ihrer Fehler und Schwächen hört Christus nicht auf, für seine Kinder zu sorgen. Er wendet sich nicht ab von ihnen. Ja, er hat sogar die Macht, ihre Kleider zu wechseln. Denen, die Buße tun und an ihn glauben, nimmt er die schmutzigen Gewänder ab und bekleidet sie mit dem Gewand seiner eigenen Gerechtigkeit. Hinter ihren Namen schreibt er vergeben in die Himmelsbücher. Ist das nicht ein wunderbarer Gedanke, mit dem Kleid seiner Gerechtigkeit, also dem Kleid der Gerechtigkeit Christi, dürfen wir vor Gott ohne Makel stehen. Ein weiterer Hinweis in Vers 22 ist auch der Ring. Ich denke, den Ring kennen wir alle aus der Ehe. Und ähnlich wie in der Ehe hat er auch im Geistlichen eine Bedeutung. Er bestätigt nämlich die Zugehörigkeit. Und hier ist es die Zugehörigkeit zu Gott. Und auch hierzu schreibt Ellen White etwas Interessantes. Wir lesen im Diener des Evangeliums, beachte, wie zärtlich und mitleidsvoll der Herr in seinem Verhalten zu seinem Geschöpf ist. Er liebt sein irrendes Kind und bittet es herzlich umzukehren. Des Vaters Arm umfängt den reuevollen Sohn, des Vaters Mantel bedeckt seine zerrissenen Kleider. Der Ring wird als Zeichen seiner hohen Familienangehörigkeit an seinem Finger gesteckt. Und dennoch, wie viele gibt es, die auf den verlorenen Sohn nicht nur mit Gleichgültigkeit, sondern auch mit Verachtung niederblicken? Dienen wir nicht einem liebevollen Gott? Ohne ein Wort des Tadels nimmt er uns an und vergibt uns. Und nicht nur das, er gibt uns sogar unsere ursprüngliche Position wieder zurück. Und das ist etwas Unbegreifliches für mich. Ich denke, viele von uns wären ja schon glücklich darüber, wenn wir Straßenkehrer im Himmel sein könnten. Nein, Gott möchte uns als seine Kinder bei sich haben. Und das ist doch etwas Wunderbares. Der verlorene Sohn zeigt uns allerdings auch, wie wir mit diesem Geschenk umgehen sollen. Und dazu möchte ich später noch mal etwas sagen. Schauen wir uns nun den verlorenen Sohn an. Ich finde, oft kommt der verlorene Sohn schlechter weg, als er es eigentlich verdient hat. Nicht, dass sein Handeln nicht schlecht war, es war falsch und das möchte ich auch gar nicht bestreiten. Aber ich denke, indem wir ihn so weit von uns wegschieben, laufen wir Gefahr, dass wir anfangen, uns besser zu fühlen als der verlorene Sohn. Und dann sind wir nicht besser wie die Pharisäer. Auch sie haben gedacht, sie sind besser als die Zöllner und Sünder. Und das sollen wir eben nicht tun. Schauen wir uns doch einmal genauer an, was der verlorene Sohn uns zu sagen hat, was sein Handeln war. Beim Betrachten des Gleichnisses ist mir einiges aufgefallen über ihn. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass er nicht gemurrt hat. Er hat gegen seinen Vater nicht rebelliert. Er wollte lediglich seinen Anteil haben und das war durchaus legitim. Es war nicht klug, das ist keine Frage. Als er später nichts mehr hatte, nahm er auch eine Arbeit an. Und sogar eine sehr erniedrigende Arbeit für Juden. Die Juden hätten das gar nicht gemacht normalerweise. Schweine hüten, das war das Schlimmste überhaupt für einen Jude. Und als er Hunger litt, hat er die Schoten der Schweine auch nicht gestohlen. Er wurde also nicht zum Dieb. Jetzt müssen wir uns natürlich die Frage stellen, was war denn nun das eigentliche Problem des Sohnes? Und hier finden wir einen Aufschluss in Christi Gleichnisse. Dort heißt es nämlich, in seinen ruhelosen Jugendjahren hielt der verlorene Sohn seinen Vater für streng und hart. Er hatte also ein falsches Bild von seinem Vater gehabt. Und wie er haben heute aber auch viele Menschen ein falsches Bild von Gott. In unseren Gemeinden reden wir immer wieder gerne darüber, wie schlimm doch die Welt da draußen ist. Aber aus eigener Erfahrung heraus kann ich sagen, dass es viele wertvolle Menschen gibt, die nur darauf warten, dass man ihnen das ewige Evangelium verkündet und es ihnen auch zeigt und vorlebt. Und wenn sie es sehen, werden sie es liebend gerne annehmen. Und wir sollten nach ihnen Ausschau halten. Das ist unsere Aufgabe. Wir sollten nicht anfangen, uns über den Mist zu riskieren, sondern wir sollen die Perlen eben suchen. Wir lesen in dem Gleichnis des verlorenen Sohnes aber auch, dass er sein eigener Herr sein wollte. Und das ist wirklich ein großes Problem. Er meinte, er wisse besser, was gut für ihn ist. Und auch hier können wir aber wieder Ähnlichkeiten zu uns hinfinden. Geht es uns nicht manchmal ähnlich, dass wir denken, wir wissen gut, wir wissen, was besser für uns ist? Wir lesen vielleicht in der Bibel, dass wir dies oder das nicht tun sollen. Oder wir lesen bei Ellen White, dass wir manches nicht essen sollen, weil es nicht gut für uns ist. Und hier passiert es uns auch manchmal, dass wir sagen, nein, das ist jetzt nicht so wichtig, ich kann das ruhig tun. Aber indem wir diesen Geist bekunden, handeln wir genauso wie der verlorene Sohn. Wir denken, wir wissen besser, was gut für uns ist und vertrauen Gott in dieser Sache nicht. Und hier sollten wir wirklich aufpassen. Ich möchte euch an dieser Stelle auch etwas aus meinem eigenen Leben erzählen. Ich bin selbst adventistisch aufgewachsen und kann aber auch nicht sagen, dass ich übermäßig streng erzogen wurde. Wenn unsere Verwandten gegrillt haben, durften wir dort auch unsere Rindswürstchen mitbringen. Der Sabbat war für uns keine Last, weil wir sehr ländlich gewohnt haben und wir hatten immer viel zu tun. Und wir hatten eine große Familie, die alle adventistisch waren. So mit hatten wir eigentlich sehr viel Freude. In den Jugendjahren kamen aber immer mehr die adventistischen Eigenheiten hoch. Man bekam das dann mehr zu spüren. Als Kind merkt man das noch nicht so stark, wenn man älter wird natürlich schon. Dann heißt es dann auf einmal, Alkohol ist nicht gut, das trinken wir nicht. Oder mit Mädchen machen wir manches nicht, das ist nicht erlaubt und so weiter. Ich denke, viele von euch kennen das vielleicht auch. In manchen Freundeskreisen von mir war das allerdings kein Problem. Auch adventistische Freundeskreise waren darunter. Und so fing auch ich immer mehr an, meine eigenen Regeln zu machen. Ich hatte ein Motto, das ging in etwa so, alles, womit ich anderen nicht schade, ist für mich erlaubt. Und ja, ich fasse es an dieser Stelle kurz. Nach ein paar Jahren gab es für mich kaum noch Grenzen. Ich wurde zwar nicht kriminell, aber ich habe angefangen zu trinken, zu rauchen und auch Drogen zu nehmen. Und mit dem Glauben konnte ich natürlich auch nicht mehr viel anfangen. Hätte man mich damals gefragt, ob ich an Gott glaube, hätte ich mit Sicherheit ja gesagt. Aber wenn man seinen Glauben nicht auslebt, ist der Glaube natürlich tot. Wie der verlorene Sohn jedoch auch, bin ich nach vielen Jahren von ihm ausgestanden. Und Gott hat mich in seiner Gnade damals gerettet. Die verlorene Zeit und all das Leid, das ich unbewusst anderen Menschen jedoch hinzugefügt habe, kann ich nicht mehr gut machen und nicht mehr rückgängig machen. Und vielleicht denkt der eine oder andere von euch auch, dass so die ein oder andere kleine Sünde nicht so schlimm ist. Aber Sünde geschieht nie isoliert. Wir schaden immer auch anderen Menschen dabei. Sei es vielleicht, indem wir ein schlechtes Vorbild sind oder unsere Ehepartner später unseren alten Lebenswandel zu Gespür bekommen. Es kann auch passieren, dass wir andere verleiten, auch zu sündigen. Oder wir spielen eben mit den Gefühlen des anderen Geschlechts. Auch dadurch entsteht viel Leid. Die Liste könnten wir unendlich fortführen. Und ich möchte hier auch ganz besonders die Jugend ermutigen. Seid Gott treu. Gebt ihnen die Möglichkeit, sich euch selbst zu zeigen. Lernt ihn wirklich kennen. Macht ihn zur obersten Priorität in eurem Leben. Ein sündhafter Lebensstil bringt kurzfristig Spaß, das ist überhaupt keine Frage. Aber er wird immer im Leid enden, auch wenn es viele Jahre dauern kann. Bevor ihr Beziehungen eingeht, schaut erstmal, dass die wichtigste Beziehung, nämlich zu Jesus Christus, steht. Erst wenn diese fest ist und beständig ist, seid ihr auch bereit, gute Partnerschaften einzugehen, weil ihr dann eine gute Grundlage habt. Ich möchte noch auf einen letzten Punkt kommen. Als der verlorene Sohn sich nämlich bekehrte, nimmt er eine Haltung ein, die auch für uns sehr wichtig ist. Und das möchte ich mit euch nochmal gemeinsam lesen, nämlich in Lukas 15, die Verse 18 und 19. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Wir erkennen hier, dass der Sohn bußfertig geworden ist. Er hat seinen Stolz abgelegt. Er sieht sich selber als Knecht an. Und das ist eine ganz wichtige Haltung, die auch wir einnehmen sollten. In Lukas 17, Vers 10 sagt Jesus selber, so sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen. Wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Wir haben heute in der Christenheit ein großes Problem. Es scheint wieder Mode zu sein, in den Medien über seinen Glauben zu sprechen. Vielleicht habt ihr das auch schon mitbekommen. Wir hören von Fußballern, die vor jedem Spiel beten, Schauspielern, die ihre Fans auffordern, an Gott zu glauben. Auch Musiker, die über Jesus sprechen. Das alles ist auch schön und gut, aber fast alle haben etwas gemeinsam. Sie sprechen nicht über Nachfolge, nicht über Gehorsam und auch nicht über Heiligung. Der verlorene Sohn jedoch zeigt uns die wahre Geisteshaltung, die wir einnehmen sollen. Wir müssen uns selbst als Knechte ansehen. Wenn wir Christi Erlösungswerk annehmen, nehmen wir ihn auch als unseren Herrn an. Und das ist wichtig für unser Leben, weil er von nun an unser Leben bestimmen wird. Er wird uns sagen, welche Partnerschaften wir eingehen sollen. Er wird uns sagen, wie wir uns zu verhalten haben, was wir reden sollen, welche Freundschaften wir eingehen, auch was wir essen, wie wir uns kleiden oder welche Musik wir hören, was wir uns im Fernsehen anschauen. Jeden Bereich unseres Lebens wird er bestimmen. Und warum das alles? Hier kommt wieder der Glaube ins Spiel, weil wir wissen, dass wir seine Kinder sind und er das Beste mit uns vorhat. Auch wenn es gegen unsere Vorstellungskraft geht, wenn unser Verstand etwas anderes sagt, auch wenn wir schwierige Zeiten erleben werden oder die ganze Welt das Gegenteil behauptet. Gott ist gut und er liebt dich.